ARD Sounds.
Alle Folgen gibt's in der ARD Sounds App. Anatoli, der vor ein paar Jahren Liquidator war am Kraftwerk in Tschernobyl, der ist mittlerweile um die 30. Und eigentlich könnte sein Leben gerade nicht schöner sein. Seine kleine Tochter Alla, die hat gerade angefangen zu laufen und die spricht ihre ersten Worte. Aber er kann dieses große Glück gar nicht voll genießen. Weil da ist was, das macht ihm echt Sorgen. Seine Gesundheit.
Речь шла о том, что вначале в ногах появлялись такие небольшие точки покраснения, как укус комара.
Anatoli hat viele rote Stellen am Bein. Die sehen so ein bisschen aus wie Mückenstiche. Und die werden immer größer und immer mehr. Und diese Stellen, die jucken nicht, sondern die tun irgendwann richtig weh.
После этого эти покраснения разрастались.
Nach und nach werden die roten Stellen hart und bilden kleine Knoten. Die sind irgendwann schwarz wie Tinte.
Очень твердыми, красными и больными. После со временем боль проходила и они чернели.
Sein komplettes linkes Bein ist inzwischen stark geschwollen und entzündet. Er geht immer wieder zu Ärzten, aber die sagen ihm immer was anderes. Dieses Mal hat er anscheinend die Nesselsucht, also eine ganz harmlose Hautkrankheit, eine, die wieder weggeht. Anatoli lacht schon wieder, als er uns das erzählt. Das hatten wir ja schon mal. Ich finde, es klingt fast ein bisschen so, als würde er die Geschichte von jemand anderem erzählen. Aber wahrscheinlich ist das eine Strategie, dass er sich da gefühlsmäßig so ein bisschen rausnimmt. Einfach weil die Dinge zum Teil so tragisch sind, die er da erlebt. Bei den Ärzten in Kharkiv ist die offizielle Haltung damals, es gibt keine Krankheiten, die was mit Tschernobyl zu tun haben. Weil das würde ja heißen, in Tschernobyl sind Fehler passiert. Die Leute wurden nicht genug geschützt. Und das zuzugeben, das will man unbedingt vermeiden. Am Anfang hat Anatoli noch geglaubt, dass das mit seinem Bein vielleicht nichts Schlimmes ist. Aber inzwischen spürt er, das, was er da hat, das geht nicht einfach so wieder weg. Und er weiß auch, was wirklich los ist, das wird er hier, bei sich zu Hause, wahrscheinlich nie erfahren. Wie gut, dass es für ihn bald auf eine Reise geht. Eine Reise, die alles verändern wird. Ihr hört Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mere Dreh, Philipp Süwert und mir, Judith Rubatscher. Das ist Folge 4, die Kinder von Tschernobyl. Mittlerweile, Ende 1989, ist die Mauer ja weg und die Sowjetunion beginnt zu zerfallen. Das ist natürlich nicht nur große Weltpolitik, sondern auch etwas, das sich ganz konkret auf das Leben von Menschen auswirkt. Zum Beispiel auf das von Anatoli.
Однако на самом деле уже в то время, скорее даже не в 88-м, а вот насколько мне помнится, в 89-м.
Und noch etwas verändert sich, sagt Anatoli. In seinem Land ist es jetzt plötzlich erlaubt, Fragen zu stellen. Auch wenn das nicht automatisch heißt, dass man darauf eine Antwort kriegt. Das merkt er ja selbst, wenn es um seine Gesundheit geht. Wirklich spielentscheidend ist für ihn jetzt aber, dass er zum ersten Mal überhaupt in den Westen fahren darf. Und das macht er. Er setzt sich in den Zug und reist nach Nürnberg, die neue Partnerstadt seiner Heimatstadt Kharkiv. Anatoli gibt sich in Nürnberg aber nicht das Turi-Programm mit Rostbratwurst und Lorenzkirche, sondern er begleitet eine Gruppe Kinder aus der Ukraine dahin.
Ну, потому что мы понимали, что эти дети, которые вывезены из зоны, гораздо чаще болеют.
Die Kinder kommen aus der Sperrzone ums Kraftwerk von Tschernobyl. Sie sind damals evakuiert worden und leben jetzt in Kharkiv. Anatoli ist irgendwann aufgefallen, dass mit diesen Kindern etwas nicht ganz stimmt. Die sind viel öfter krank oder erkältet als andere Kinder in Kharkiv. Und deswegen will er ihnen helfen mit seinem Verein. Ihr wisst ja, den er mitgegründet hat. Die Liquidatoren von damals kümmern sich jetzt um Leute, die unter den Folgen von Tschernobyl leiden. Und dieser Verein hat jetzt diese Reise nach Deutschland organisiert für die Kinder, damit sie mal ordentlich medizinisch durchgecheckt werden können. Das, was Anatoly da macht Anfang der 90er, das ist so ein bisschen historisch. Weil es ist wahrscheinlich eine der allerersten Kindererholungsreisen, so heißen die. Also Kinder aus den Gebieten rund um Tschernobyl, die werden nach Mitteleuropa gebracht. Damit sie mal für ein paar Wochen rauskommen aus dieser besonders belasteten Zone. Und für ein paar Wochen frische Luft kriegen und eben auch bei einem Arzt vorbeischauen. Als Anatoly mit den Kindern ankommt in Nürnberg, da fahren sie direkt ins Krankenhaus. Ein Kinderarzt nimmt ihnen Blut ab und macht verschiedene Tests. Und der Arzt, der ist ja eigentlich ganz fremd und spricht eine andere Sprache als sie. Aber er ist so ein ruhiger und freundlicher Typ, dass die Kinder fast keine Angst haben. Nur ein bisschen, wenn es bei der Blutabnahme piekst. Deswegen bleibt Anatoly auch die ganze Zeit bei ihnen. Aber eine Sache, die macht er nicht. Er spricht nicht über seine eigene Gesundheit. Dabei könnte er jetzt endlich nachfragen wegen seinem Bein bei diesem Arzt. Aber Anatoly ist zu schüchtern. Für mich ist das der Moment, an dem ich in die Geschichte gerne eingreifen würde, ihn einmal kurz durchschütteln und sagen, frag ihn jetzt doch um Hilfe, Anatoly.
Ну, самое первое, это как обычно отношение обычного человека, оно со временем пройдет.
Aber Anatoly fragt nicht. Und dann ist dieser Besuch in Nürnberg auch schon wieder vorbei. Die Kinder umarmen nochmal den Kinderarzt zum Abschied, weil sie den so ins Herz geschlossen haben. Und dann sitzen sie im Zug zurück nach Kharkiv, zusammen mit Anatoly. Und diese Chance, die für Anatoly in so greifbarer Nähe war, von der entfernt er sich jetzt wieder, Kilometer für Kilometer. Zu Hause wird das mit dem Bein noch schlimmer.
Однако этого не произошло, и к более того, к осени 91 года это всё обострилось.
An dieser Stelle muss Anatoly schon wieder lachen, obwohl die Lage alles andere ist als zum Lachen. Sein Bein tut mittlerweile nämlich so weh, dass er kaum noch laufen kann. Deswegen geht er jetzt noch mal ins Krankenhaus in der Ukraine. Aber eigentlich weiß er ja schon, was da passiert.
Конечно, это состояние угнетает.
Anatoly ist deprimiert, weil irgendwie hätte er sich's ja denken können. Es kommt wieder nichts raus. Er muss an seine Tochter denken und an seine Frau, die die ganze Zeit an seiner Seite ist und das alles mit ihm trägt.
То есть я понимаю, что жизнь уходит.
Anatoly hat das Gefühl, sein Leben entgleitet ihm gerade. Er ist total am Boden und er weiß nicht, wie er weitermachen soll. Er kann einfach nicht mehr. Und weil er das Gefühl hat, dass das seine allerletzte Chance ist, meldet er sich bei jemandem. Und dieser jemand, der lebt in Deutschland.
Я сейчас уже не помню, как, каким образом, но, в общем, я, не зная языка, связался с...
Anatoly meldet sich bei dem Kinderarzt aus Nürnberg und fragt ihn, ob er ihn nicht untersuchen könnte. Was dabei rauskommt, erzähle ich euch später noch.
И спросил, нет ли возможности провести обследование и лечение меня, мое лечение здесь.
Ich habe mich am Anfang gefragt, wie das sein kann, dass Anatoly überhaupt noch lebt, nachdem er an so einem super gefährlichen Ort war, in Tschernobyl. Und tatsächlich hängt es von ziemlich vielen Faktoren ab, ob Liquidatoren wie er ihren Einsatz überleben oder nicht. Es geht darum, wann der Einsatz war, ob sie direkt im Kraftwerk waren oder eher außerhalb und auch darum, dass jeder Körper anders mit Strahlung umgeht. Der eine verkraftet sie besser, der andere eher schlechter. Anatoly sagt, von seinem Team aus über 300 Leuten leben inzwischen nur noch weniger als 20%. Sein Liquidatorenverein hat versucht, da genau mitzuzählen. Das Ding ist nur, dass diese Männer jetzt wirklich alle wegen der Strahlung und wegen Tschernobyl gestorben sind, das kann man so nicht wirklich sagen. Weil wenn es um Krebserkrankungen geht, dann gibt's da meistens nicht die eine Ursache dafür. Das macht's auch generell so schwierig zu sagen, wie viele Todesopfer es wegen Tschernobyl gegeben hat. Da liegen die Schätzungen wahnsinnig weit auseinander. Manche sagen, es waren 4.000 Menschen, die da gestorben sind, und andere sagen 50.000. Aber es gibt einen Punkt, da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig. Nämlich, dass es nach Tschernobyl eindeutig mehr Kinder mit Schilddrüsenkrebs gegeben hat, in den besonders verstrahlten Gebieten. Weil die Schilddrüse von Kindern sehr empfindlich auf Radioaktivität reagiert. Von einem dieser Kinder will ich euch erzählen. Und von einem Arzt, der ziemlich viel getan hat für dieses Kind. Und für viele andere Kinder von Tschernobyl. Der Arzt heißt Christoph Reiners. Er ist damals Anfang 40 und ist Nuklearmediziner. Und an einem Freitag im Frühling 1992, da ist er eigentlich gerade auf dem Weg ins Wochenende. Er geht zum Parkplatz und will ins Auto steigen.
Da kommt mir eine Frau mit einem kleinen Jungen entgegen, die in, sagen wir mal, gebrochenem Englisch mich anspricht.
Die Frau hält ihren kleinen Sohn an der Hand und sie ist ziemlich aufgelöst. Sie will wissen, wo das Westdeutsche Tumorzentrum ist. Da arbeitet Christoph.
Habe ich sie gefragt, warum sie das sucht. Und sie war natürlich außerhalb jeder Sprechstunde, am späten Nachmittag, frühen Abend. Und ich war skeptisch, dass sie ihr überhaupt helfen könnte.
Die Frau, so viel versteht Christoph, kommt aus Belarus. Also aus dem Land, das nach der Katastrophe die meiste Strahlung abbekommen hat. Und sie macht sich Sorgen um ihr krankes Kind.
Also die Frau war völlig aus der Fassung sozusagen.
Die Mutter zeigt auf den Hals von dem Jungen. Da ist ein dicker weißer Verband.
Es geht um die Schilddrüse von ihrem Kind. Und in ihrem Land, in Belarus, könne dem Kind keiner mehr helfen.
Der kleine Junge heißt Pavel und ist 6 Jahre alt. Und Christoph sieht gleich, dem geht's gar nicht gut.
Der war sehr still, der war offensichtlich krank, der war kurzatmig, hat schlecht schnaufen können. Und mir war klar, der braucht auch dringend Hilfe.
Christoph merkt nicht nur, dass der dringend Hilfe braucht. Er merkt auch, mit der Schilddrüse von Pavel kann irgendwas nicht stimmen. Und er weiß das, weil er, wirklich ausgerechnet er, einer der Experten für Schilddrüsenerkrankungen in Deutschland ist. Das ist schon irgendwie ein echt krasser Zufall. Christoph, der bringt die zwei jetzt auf seine Station, auf die Nuklearmedizin. Da gibt's eine Ärztin, die spricht sogar Russisch. Und Christoph sagt jetzt zu ihr:
Sie müssen bitte kommen, da ist eine Frau mit einem jungen Schilddrüsenkrebspatienten wohl. Und die sucht um Hilfe und wir müssen jetzt schauen, was wir für sie tun können.
Die russische Ärztin spricht mit Pavels Mama. Und die erzählt ihr jetzt alles, auf Russisch. Als sie fertig ist, übersetzt die Ärztin für Christoph.
Das Kind hat noch 3 Monate und dann ist es vorbei. So war die Information, die sie im Land bekommen hat.
3 Monate. Das haben sie in Belarus gesagt. 3 Monate und dann wird Pavel sterben. Als Christoph das hört, muss er erst mal tief durchatmen.
Ja, mich hat es schon natürlich sehr mitgenommen, dieses Schicksal dieses kleinen Jungen mit der fortschreitenden Erkrankung zu leben, auch der Unsicherheit.
Nach und nach erhält Christoph mehr Infos von Pavels Mama. Die Ärzte in Belarus, erzählt sie ihm, die haben den Jungen mehrfach an der Schilddrüse operiert. Jetzt bräuchte er eine Nachbehandlung, also eine Art Bestrahlung. Die hat er nicht bekommen in Belarus. Die gibt's da einfach nicht. Und genau diese fehlende Nachbehandlung, die hat jetzt dazu geführt, dass in Pavels Körper kleine Krebszellen zurückgeblieben sind. Und sie haben sich wieder ausgebreitet.
Die Lunge war voll von Metastasen und auch noch in anderen Körperabschnitten, sodass klar war, der braucht jetzt wirklich eine Behandlung, um ihn möglichst von diesen Metastasen zu befreien.
Man kann sich das vorstellen wie eine Bestrahlung von innen. Pavel, der kriegt jetzt Flüssigkeiten oder Kapseln verabreicht und die sollen die übrigen Krebszellen töten. Wenigstens einen Teil davon.
Ich habe damals der Mutter gesagt, wahrscheinlich werden wir in diesem Fall die Metastasen in der Lunge nicht wegbekommen. Und so die Größenordnung der Überlebenszeit, die ich damals im Auge hatte, waren so 5 bis 6 Jahre.
Aber auch dafür braucht Pavel noch mehr Nachbehandlungen. Heißt also, er muss unbedingt wieder nach Deutschland kommen. Auch wenn Christoph gerade noch nicht weiß, wie sie das genau hinkriegen. Ein paar Monate später, im Sommer 1992, da packt Christoph seinen Koffer. Er ist eingeladen auf eine Konferenz der Weltgesundheitsorganisation. Ein ziemlich wichtiger Termin.
Ja, da war ein Gremium von etwa 30 Wissenschaftlern international. Da habe ich einige Kollegen getroffen aus Italien zum Beispiel, aber auch aus Japan.
Christoph erhofft sich viel von dieser Konferenz. Da sind nämlich Menschen, die sich seit Jahren mit dem Thema Schilddrüsenkrebs beschäftigen. Also Profis aus vielen verschiedenen Ländern. Und jetzt, nachdem er Pavel getroffen hat, will er mit denen unbedingt drüber sprechen, wie man Kindern mit Schilddrüsenkrebs aus der Gegend um Tschernobyl am besten helfen kann. Das Ding ist nur, seine Kollegen, die wollen vor allem drüber sprechen, wie man Schilddrüsenkrebs frühzeitig erkennt, aber nicht, wie man ihn heilt.
Wo und wie man die behandelt, dass das eben ja völlig offen war. Das war, hat mich beunruhigt.
Aber Kinder wie der kleine Pavel, die brauchen ja genau das. Eine Strahlenbehandlung nach der Operation. Und plötzlich, während Christoph da so sitzt und zuhört, entsteht in seinem Kopf so ein Gedanke und der wird immer größer und größer.
Da sah ich für mich die Aufgabe, da jetzt irgendwas zu machen.
Christoph fährt zurück nach Hause und er beschließt, er will die Kinder aus Belarus nach Deutschland holen und sie in seinem Krankenhaus behandeln. Zurück zu Anatoli. Der ist mittlerweile tatsächlich auch in Deutschland. Dieser Kinderarzt aus Nürnberg, der hat nämlich alles klargemacht, dass Anatoli da behandelt werden kann. Seine Blut- und Gewebeproben, die kommen ins Labor. Und jetzt sitzt Anatoli zusammen mit einem Übersetzer auf der Veranda seiner Unterkunft und wartet auf die Ergebnisse. Das Telefon klingelt. Die Ergebnisse sind da. Der Kinderarzt will sie ihm in einer Stunde persönlich vorbeibringen. Anatoli, der kämpft seit 6 Jahren darum, endlich die Wahrheit zu erfahren und zu wissen, was mit ihm los ist, um endlich was dagegen tun zu können. Und jetzt hat er das Gefühl, dass diese eine Stunde, die er jetzt noch warten muss, einfach nicht rumgehen will. Und er hat Angst, weil er befürchtet schon, dass er gleich nichts Gutes hören wird.
Ja.
Dann ist der Kinderarzt da. Er begrüßt Anatoli und zieht dann ziemlich schnell ein DIN A4-Blatt aus seiner Mappe raus. Als der Arzt die lateinischen Begriffe auf dem Blatt vorliest, da versteht Anatoli sie.
Subkutane Angiosarkomatose.
Subkutane Angiosarkome.
Я услышал саркома, я понимал, что это прямой путь к тяжелой онкологии.
Sarkom. Anatoli kennt das Wort. Und er weiß, das ist eine schlechte Nachricht. Er hat Krebs. Er liest den Befundbericht und da steht auch noch ungünstige Prognose. Also die Heilungschancen sind schlecht. Und Anatoli weiß, er braucht jetzt dringend Hilfe, wenn er überleben möchte. Anatoli ist wie gelähmt und in ihm drin ist alles total leer. Da ist nur ein einziger Gedanke in seinem Kopf. Seine Tochter Alla. Und dass sich jetzt jemand um sie kümmern muss. Der Arzt schaut ihn an und fragt, ob er sich operieren lassen will. Hier, in Nürnberg. Schon in 3 Tagen. Anatoli zögert keine Sekunde und sagt sofort ja.
Через несколько дней меня отвезли и провели операцию по удалению узлов.
3 Tage später wird Anatoli auf einem Krankenbett in den Operationssaal geschoben. Kurz danach erfährt er von seinem Übersetzer, dass die OP erfolgreich war. Die Knoten an seinem Bein sind weg.
После операционный период он меня наблюдал, но перед отъездом он еще снабдил меня.
Bevor Anatoli wieder raus darf aus der Klinik, kommt der Kinderarzt nochmal vorbei. Und er hat noch was für ihn. Er drückt ihm eine riesige Schachtel mit Medikamenten in die Hand. Die reichen für mehr als ein Jahr. Es sind Medikamente, die würde er zu Hause in der Ukraine nie bekommen. Weil, ihr wisst ja, es gibt da keine Krankheiten, die mit Tschernobyl zu tun haben. Und deswegen kann man natürlich auch keine Medikamente dagegen verschreiben. Die Rechnung für die OP, die muss Anatoli übrigens nicht bezahlen. Das haben deutsche Hilfsvereine für ihn übernommen.
Поэтому сегодня на всех встречах со школьниками, когда меня спрашивают о состоянии здоровья, я говорю о том, что я жив благодаря немецким врачам.
Wenn Anatoli heute jemandem seine Geschichte erzählt, dann sagt er immer auch dazu, dass er dank deutscher Ärzte am Leben ist. Für diesen Kinderarzt war Anatoli wahrscheinlich ein Patient von ganz vielen. Aber für Anatoli war dieser Kinderarzt der Mensch, der sein Leben gerettet hat.
Ich glaub, das ist meine Geschichte, ja.
Ich finde, das wäre eine wunderbare Stelle, an der diese Geschichte jetzt einfach zu Ende sein könnte. Nach alledem, was Anatoli so durch hat. Dass er jetzt einfach heimfahren kann und ein stinknormales, glückliches Leben führen mit seiner kleinen Tochter und seiner Frau. Ende und Abspann. Aber leider sind wir ja im echten Leben und Geschichten enden da oft nicht an der Stelle, an der man sich das wünscht. Deswegen gibt's eine 5. Folge in diesem Podcast und in der kommt noch einiges auf Anatoli zu. Als wir die Geschichten für diesen Podcast zusammengetragen haben, da ist uns was aufgefallen. Ost und West, die beiden Seiten, die waren ja jahrzehntelang bitter verfeindet. Aber nach Tschernobyl, da gibt's ein Zusammenrücken. Weil plötzlich geht's um Existenzielles. Da haben Menschen Angst um ihr Leben oder Angst um das Leben ihrer Kinder. Und sowas lässt andere Menschen nicht kalt, egal aus welchem Land sie kommen. So ist es auch mit Christoph, dem jungen Arzt aus Essen, der jetzt im Sommer 92 wieder zurück ist von der Konferenz der Weltgesundheitsorganisation.
Ich komme mit dem Gefühl zurück, dass man da was machen muss.
Er zieht los und sucht Sponsoren für seine Idee, kranken Kindern aus Belarus in seiner Klinik zu helfen. Und er ist selbst ziemlich überrascht, wie schnell er da richtig viel Geld zusammen hat. Jetzt muss er noch das Gesundheitsministerium in Belarus von seinem Projekt überzeugen. Und deswegen hat Christoph mit Kollegen von seiner Station einen Termin in Minsk, in der Hauptstadt von Belarus.
Wir mussten ja auch noch dort unser Projekt sozusagen verteidigen, vorstellen und erklären, was wir vorhaben, wie das organisiert werden soll.
Christoph und seine Kollegen haben Grafiken und Berichte ausgedruckt. Mit denen wollen sie den Mitarbeitern im Ministerium zeigen, dass dieses Projekt eine ziemlich wichtige Sache ist. Aber die schauen erstmal einfach nur kritisch.
Wir waren ja Aliens sozusagen.
Klar, passiert wahrscheinlich auch nicht alle Tage, dass da jetzt so eine Ärztegruppe aus Deutschland reinspaziert. Die fragen sich, was die jetzt von ihnen wollen. Und Christoph schlägt den Ärzten aus Belarus einen medizinischen Plan vor. Er darf die Kinder in Deutschland behandeln und dafür zeigt er ihnen, was sie brauchen, um diese Strahlentherapie bald selbst durchführen zu können. Aber erstmal müssen sie das alles lang und breit besprechen. In Sitzungen, die dauern stundenlang.
Viele Runden gab's da und die endeten immer mit viel Wodka.
Ja, es gibt Wodka. Und schließlich ein Erfolg. Das Gesundheitsministerium gibt Christoph grünes Licht für sein Projekt.
Als wir mit dem Behandlungsprojekt gestartet sind, gab es die Perspektive, dass etwa 1000 Kinder infolge dieses Tschernobyl-Unfalls an Schilddrüsenkrebs erkranken werden.
An einem Sonntag im Jahr 1993 landet das erste Flugzeug mit kranken Kindern aus Belarus. Und gleich am Montagmorgen geht's los mit Blutabnahmen, Röntgenaufnahmen und CTs. Und am Nachmittag bekommen die Kinder die erste Strahlenbehandlung. Die besteht daraus, dass sie kleine Kapseln schlucken. Und einen aus dieser Gruppe, den kennt Christoph schon.
Ja, die ersten Ergebnisse haben wir bei dem ersten Patienten, dem kleinen Pavel, gesehen, wo man sehen konnte, wie diese Lungenmetastasen, die seine Lunge komplett ausgefüllt hat, verschwanden. Das war ein super tolles Ergebnis.
Der kleine Pavel, also der Junge, den Christoph damals auf dem Parkplatz vor der Klinik getroffen hat. Dass seine Metastasen verschwinden, das ist zwar super, aber es bedeutet nicht, dass Pavel jetzt automatisch geheilt ist.
Meine Frage war immer nur, wie viele Jahre können wir ihm schenken? Und ich hatte 5 bis 6 Jahre gerechnet, auch das mit der Mutter besprochen. Sie gefragt, ob sie unter den gegebenen Umständen, dass das wahrscheinlich nicht mehr als 5 bis 6 Jahre sind, das will, dass ihr Sohn so weiter behandelt wird. Hat sie gesagt, auf jeden Fall.
Weil die Nachbehandlungen gut wirken, geht's Pavel plötzlich besser, als Christoph das erwartet hat. Er sieht ihn zwar nicht mehr regelmäßig, aber er kriegt trotzdem mit, was in seinem Leben so passiert.
Die Mutter hat mir mit gewisser Regelmäßigkeit Fotos von ihm geschickt, ganz stolz mit seinem Abiturzeugnis und solche Familienfotos sozusagen. Ne?
Pavel macht nicht nur Abitur, sondern er studiert sogar Mathematik. Aus diesen 6 Lebensjahren, die Christoph mal angenommen hatte, werden erst 10 und dann 12. Und Christoph denkt sich,
naja, vielleicht hätte er doch eine Chance, dass er wirklich eine normale Lebenserwartung hat.
Pavels Mutter teilt die guten Nachrichten mit Christoph, aber auch die schlechten. Deswegen schreibt sie ihm auch, als Pavel plötzlich immer stärkere Atemnot kriegt. Im Jahr 2008, also 16 Jahre nach der Begegnung auf dem Parkplatz, bekommt Christoph eine Mail. Es ist nur eine Textnachricht. Pavel ist tot. Er ist 22 Jahre alt geworden. In dieser Mail schreibt Pavels Mama auch nochmal, wie dankbar sie Christoph ist für alles.
Also die 16 Jahre wären ein Geschenk für ihren Pavel gewesen, so hat sie formuliert.
Christoph und Pavels Mama, die stehen bis heute in Kontakt. Die Begegnung mit Pavel, die hat ihn nie ganz losgelassen. Vielleicht gerade, weil sein Schicksal so wehtut. Von den wahrscheinlich mehreren 100 Kindern, die Christoph behandelt hat, ist Pavel nämlich der Einzige, der am Ende an seinem Krebs stirbt. Alle anderen überleben. Auch Anatoly sagt, dass er sein Leben diesem Kinderarzt aus Nürnberg verdankt. Aber als er nach seiner Krebs-OP wieder zu Hause ist, da bricht der Kontakt nach Nürnberg ab. Anatoly weiß heute nicht mal, ob dieser Kinderarzt von damals noch lebt. Obwohl er heute noch oft an ihn denkt. Wir fragen Anatoly, wie er das fände, diesen Arzt heute nochmal zu treffen. Klar würde er ihn gern treffen, sagt Anatoly. Sehr gern sogar. Weil er sich wahnsinnig gern bei diesem Menschen bedanken möchte. Also lassen wir uns von Anatoly den Namen von dem Kinderarzt geben. Und dann machen wir uns auf die Suche. Weil wir denken uns, wäre doch gelacht, wenn wir diesen Kinderarzt nicht finden. Das war die 4. Folge von Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Der Rest ist Geschichte. Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk. Die Hosts stellen sich den Fragen der Gegenwart und suchen Antworten in der Geschichte. Ob Nahostkonflikt, Reichsbürger oder Trumps Amerika, sie liefern das historische Wissen, um die Debatten von heute besser verstehen zu können. Hört sehr gern rein, wenn ihr euch für aktuelle Entwicklungen und die Hintergründe interessiert. Der Rest ist Geschichte, gibt's in ARD Sounds. Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mire Dreh, Philipp Süwert und mir, Judith Rubatscher. Regie Klaus Urech und Katja Peisen-Petersen, Sprachaufnahme Christoph Brandner, Audioproduktion Joscha Grunewald, Redaktion Tobias Nagorny. Dieser Podcast ist eine Produktion von Plotprodukt für Radio Bremen und den Westdeutschen Rundfunk 2026. Alle Folgen gibt es jetzt schon in ARD Sounds.